Gibt es denn Fragen zu den Soli der Reformation oder zu dem, was wir sonst gesagt haben?
Ich möchte gern an Lionel eine Frage stellen, die Gnadenbotschaft, die ich super fand, total gut. Aber es gibt ja so ein Virus im Leib Jesu, das nennt man Hypergrace.
Hypergnade.
Gnade allein und alles andere ist eigentlich nicht so wichtig. Und da wünsche ich mir jetzt einfach auch so eine gewisse Klärung, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da erkennen, auf einer Seite wirklich die Gnade Gottes, aber Paulus sagt ja selber, wir sollen die Gnade nicht einfach nur leichtfertig nehmen, oberflächlich nehmen.
Das heißt, wenn ich die Frage zusammenfasse, ist, ob Gnade bedeutet, dass alles erlaubt ist, ist das die Frage? Ungefähr. Ich denke, wir hatten auch von Alex da was mit allein aus der Schrift, und ich fand ziemlich gut die Erkenntnisse, die auch darüber gekommen sind, dass mit dem Schrift haben wir eine Norm für jeden Christ, und es kann nicht sein, dass das Gefühl, was mir Jesus sagt, praktisch anders ist, als was die Schrift sagt, und ich folge den Jesus sozusagen in mir. Ich denke, dass Gnade ist ein Geschenk der Freiheit, was kommt, wenn man sich freiwillig Gott in seinem Wort ergibt. Ich denke, da erfährt man auch, dass alles kann nur produziert werden, wenn er es durch uns tut. Das wäre so ungefähr die Antwort, dass diese Gnade kommt voll zur Geltung, wenn ich mich freiwillig die Schrift Jesus ergebe. Ich finde aber das Wort freiwillig wichtig dabei.
Vielleicht machen wir es generell so, wenn eine Frage auch an einen geht. Wenn jemand noch was kurz ergänzen möchte auf dem Podium, dann könnt ihr gerne das tun.
Genau, also die Frage nach diesem Hypergrace-Bewegung. Und ich habe mich da mal mit beschäftigt, weil ich mal einen Anruf bekommen habe aus dieser Bewegung, ob ich auch ein Gnadenprediger wäre. Ich wusste gar nicht genau, was er will, aber natürlich bin ich ein Gnadenprediger. Aber dann kam ich irgendwann, als er mir ein Buch zugeschickt hat und ich auf die Homepage geguckt habe, kam ich auch ein bisschen dahinter, dass es halt so ein bisschen diese Ecke Hypergrace ist. Dann habe ich mich halt damit ein bisschen auseinandergesetzt, was es eigentlich ist. Und mein Fazit war so letzten Endes, dass, also ich glaube nicht, dass man die Gnade überbetonen kann. Ja, das kann man eigentlich nicht genug betonen, das ist das eine. Aber da gibt es da auch so Tendenzen, wenn Leute es übertreiben, sage ich mal, mit der Gnade, dass sie dann gewisse Bibelverse halt sich ihnen nicht mehr stellen, also gerade den Versen, die von einem Anspruch Gottes reden und von Veränderung und von auch mal sich abmühen, um das zu erlangen. Und das passt denen dann halt nicht. Und dann haben sie so eine Tendenz, die wegzuinterpretieren. Und da mache ich dann nicht mehr mit. Weil für mich ist es gerade, also es gibt zum Beispiel auch welche, die angeblich nicht mehr von Sünde reden, weil ja alles nur noch Gnade ist. Das konnte ich jetzt von meinen Beobachtungen nicht bestätigen. Also zum Beispiel Joseph Prince ist so einer, der redet sehr viel über Sünde, also vor allem über Veränderung. Das finde ich eigentlich ganz gut. Er nennt es vielleicht nicht so, aber der sagt dann halt Dinge, von denen Gott uns befreien will und so. Und redet eigentlich sehr viel von Befreiung. Ich konnte es also nicht nachvollziehen, wenn Leute sagen, der redet nicht über Sünde. Der nennt es so anders. Aber ich denke, das ist halt so, dass wenn die Gnade stark betont wird, dann kann man ja auch über Sünde reden, weil die Sünde nicht das letzte Wort hat, sondern die Gnade. Und dann kann man die Dinge anpacken und dann kann man sich den eigenen Schattenseiten, die noch da sind, auch wenn der alte Mensch schon gestorben ist, aber den Überbleibseln, sag ich mal, den kann man sich auch mal zuwenden, weil die Gnade ja stärker ist und dann auch wirklich frei werden. Dann kann man auch, wenn er an der Sache schon ewig knabbert und immer noch dahin fällt, selbst das kann man aushalten, weil die Gnade größer ist. Und man kann aber auch wirklich, wenn man an der Gnade dranbleibt, Befreiung erleben, auch von Sachen, die einen lange vielleicht noch festgehalten haben, gequält haben, was auch immer. Also daran glaube ich einfach. Also ich glaube, je mehr wir uns mit Gnade beschäftigen, desto mehr kann man der Sünde auch ins Auge sehen.
Also es gibt in der Theologie gewisse Gegensatzpaare, ja, vielleicht Gnade und Wahrheit, vielleicht Altes Testament, Neues Testament, Gesetz, Evangelium. wir müssen aufpassen, dass wir nicht ein Ding wegnehmen und dann mit einer einseitigen Botschaft da stehen. Das ist die Gefahr bei Hypergrace. Wenn ich nur den Zuspruch Gottes immer habe, Gott liebt dich so wie du bist, Gott ist alles wunderbar und überhaupt, und den Anspruch völlig unter den Tisch fallen lasse, dann ist das für mich eigentlich ziemlich unbarmherzig und gerade nicht gnädig, weil ich den Menschen was vorenthalte. Und deswegen müssen wir Zuspruch und Anspruch zusammenhalten. Das macht Paulus, das macht Jesus, das sollten wir auch machen. Jesus konnte enorm scharf sein. Aber hallo, weiche hinter mich, Satan? Jo. Ne? Also er konnte das. Und deswegen, es kann nicht sein, dass wir in so einem Gnadenpool schön drin sitzen, so einem Whirlpool der Gnade, und allen geht es nur gut. Dann haben wir einen Großteil des Evangeliums ausgeblendet. Ja? Auch wenn Paulus zum Beispiel sagt, ihn will ich kennen, okay, das wollen alle. Die Kraft seiner Auferstehung, das wollen auch alle. Jetzt geht es aber weiter. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Jo, vielleicht dann doch lieber nicht. Also, wir können nicht einfach selektiv mit dem Wort umgehen, sondern wir müssen das im Ganzen nehmen. Und dann ernährt es uns auch wunderbar. Ich kann ja auch nicht nur von Kohlenhydraten leben oder von Eiweiß. Ich brauche alles. Ja, eine Zeit lang vielleicht, aber auf die Dauer nicht zu empfehlen.
Ich möchte einen Bibelvers anfügen, der steht im Titusbrief. Da wird deutlich, dass das biblische Bild der Gnade sehr weit ist. Da heißt es von der Gnade, dass sie uns in Zucht nimmt. Das hört sich in der Luther-Übersetzung für unsere Ohren krass an, aber das heißt, Gnade hat eine Kraft und Gnade will uns in die richtige Richtung drehen, in die, die Gott will. Und das müssen wir auch sehen. Gnade ist nicht nur wie ein Ruhekissen, das mir ganz viel vom Frieden Christi vermittelt, sondern gleichzeitig eine Kraft, die mein Leben verändert, wenn ich sie zum Zuge kommen lasse.
Okay, vielen Dank. Ja, behalt ruhig. Ich hab auch eins. Ja, gibt es weitere Fragen?
So, also wir haben, hatte ich das Gefühl, bei der Konferenz echt auch einen Fokus natürlich auf Jesus, aber auch auf Luther und sein Wirken gesetzt, weil es eben auch das Jubiläum des Thesenanschlags ist. Was oft nicht so in Fokus gerückt wird, ist die radikale Reformation. Also das, was danach kam, da wurde lediglich auf das Täuferreich eingegangen, was absolut katastrophal war. Aber das ist jetzt etwas, was hier keinen Platz gefunden hat. Das ist jetzt deshalb auch keine Frage zu einem eurer Vorträge. Deshalb, wenn ihr denkt, das passt jetzt nicht, dann könnt ihr das auch wegschieben. Aber denkt ihr persönlich, dass es etwas gibt, was wir auch von dieser Strömung lernen können, zum Beispiel die Wiedertäufer etc. und wo was irgendwie dann doch zur Reformation mit dazugehört?
Ich würde vermuten, wir sind ja noch ein bisschen unterwegs hier zusammen, aber vielleicht kann Sabine, die hat gerade das Mikro, dazu was sagen.
Von euch wissen, wovon wir reden. Es gab dann im Laufe der Reformation, hat sich eine Gruppe unter den Reformatoren dorthin entwickelt, wo wir, ich glaube, einen Konsens haben, zu sagen, das ist biblisch. Nämlich, dass sie gesagt haben, man soll gläubige Leute taufen. Aber diese Gruppe hat noch weitere Auffassungen gehabt. Sie haben nämlich versucht, mit Gewalt ihre Meinung durchzusetzen, auch in dem Sinne, dass sie ein Reich errichten so wollten, in dem sie nach, in ihren Augen, geistlichen Grundsätzen halten. Das war nach geistlichen Grundsätzen leben. Das ging so weit, dass sie in Münster in Westfalen mit Gewalt die Stadt eingenommen haben, dort ihre Herrschaft aufgerichtet haben und sich gegen ja auch andere Christen mussten förmlich fliehen. Das war eine Gewaltherrschaft. Das war natürlich total extrem, total radikalisiert. Und sie haben biblische Aussagen, wie das, was viele von uns wohl denken, dass man Gläubige taufen soll, haben sie mitgenommen, aber in ein Gesamtpaket von Gewalt und von einer Art. Sie haben versucht, das Evangelium in ihrer Auffassung mit Gewalt durchzusetzen. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele sich von diesen Gruppen distanziert haben. Und das hat ein ganz großes Problem in die Kirchengeschichte gebracht, weil über lange Zeit alle, die jetzt für Gläubigentaufe waren, in diese Ecke gestellt wurden. Versteht ihr, da war viel Richtiges drin, was sie gesagt haben, aber wie sie es verwirklichen wollten, war überhaupt nicht biblisch. Und so sind gerade im Luthertum die Wiedertäufer, die sagten, man soll als Gläubige getauft werden, sind ganz schön in die Ecke gekommen der Irrlehrer oder der Schwärmer oder der Gewalttätigen. Und es hat 300 Jahre lang das Luthertum extrem belastet. Also zu deiner Frage, Julian, da waren Dinge drin, die waren natürlich biblisch, aber die waren in einem Gesamtpaket, was nicht mehr biblisch war. Und es ist eine Aufgabe der Kirchengeschichte, da Klarheit zu schaffen, aber dazu haben wir hier den Raum nicht.
Ich würde, weil du fragst, was man lernen könnte, ich denke durchaus, also ich denke, etwas, was persönlich ich da lerne und wo ich auch Frage habe, nicht nur wegen das, sondern über alle Erweckung, Bewegung, die wir gehabt haben, es hat immer Extremen gegeben. Also es gab immer richtige Bewegungen und dabei gab es immer ganz viele Sachen, die nicht in die richtige Richtung gab. Ich habe Erweckung bei mir in Kamerun erlebt, es gab auch ganz viel, was gar nicht erwecklich war, sag ich so. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist das überhaupt ein Phänomen, was zu vermeiden ist? Wie geht man damit um, wenn wir um Erweckung beten? Wie gehen wir mit der Möglichkeit, ich würde sagen, die Realität, dass einigen Sachen könnten außer Kontrolle geraten? Behalten wir die Kontrolle so stark, dass eben keine Erweckung mehr passiert? Oder laufen wir zur Erweckung mit dem Vertrauen auf Gottes Souveränität, dass diesen Sachen wird er auch noch irgendwie lenken? Da sehe ich schon einige Sachen, worüber man sich Gedanken machen kann.
Die Münstergeschichte war natürlich auch damals unter den in der Täuferbewegung der extreme Rand. Und es gab viele Gruppen, die sehr friedlich waren, die auch Kriegsdienst damals verweigert haben, was natürlich problematisch war im 16. Jahrhundert, die im Prinzip ein freikirchliches Gemeindemodell propagiert haben und sehr blutig verfolgt wurden. Und da ist vieles, was uns im Grunde viel näher ist als ein Luther im 16. Jahrhundert, der noch viel stärker auch in einem sehr obrigkeitlichen Denken drin war und so. Ich denke, hier sind wir auch sehr stark auf Luther gegangen, einmal, weil wir natürlich diese 17er Jahre haben, aber auch, weil wir sonst sehr schnell dazu tendieren, auf die Gruppen zu springen, die uns irgendwie vermeintlich nah sind. Also da gab es irgendeine erweckliche Gruppe und die sozusagen, die werden dann eingemeindet, die waren so ähnlich wie wir. Und da verbrüdern wir uns dann mit denen, ob die das wollen oder nicht. Und jetzt erstmal von den Grunderkenntnissen der Reformation her, aus denen die ja auch geschöpft haben. Was können wir lernen? Dann wird es heute auch noch weitergehen um die Verbindung von Reformation, Erweckung, Revival, Refire und so weiter, wo es auch in diese Bewegung noch stärker reingeht, wo auch vieles dann weitergedacht wurde. Und gesagt, okay, Luther war gut, aber in manchen Punkten eben ging er nicht weit genug. So, der hatte genug auf dem Teller, muss man ihm nicht vorwerfen, aber da würden wir auch sagen, ja, wie ist genau das Verhältnis zum Heiligen Geist? So haben wir jetzt hier noch nicht so viel zu gesagt von der Reformation her. Da würden wir über manche Aussagen hinausgehen, auch von den Mainstream-Reformatoren, also Calvin, Luther oder so. Ich denke, da ist was angestoßen worden, wo ganz viele dann drauf aufgebaut haben. Das ist im Prinzip, was Tillmann gestern Abend gesagt hat, also wo dann die nächste Generation eben dann das nächste Stockwerk drauf gebaut hat. Und bestimmte Fragen waren dann schon mal durch. Und dann können wir jetzt nochmal über Gemeindemodell reden oder über persönlichen Glauben, also der Pietismus, dann die Erweckungsbewegung und so. Also ich glaube, da ist dann ganz viel nachgekommen.
Man darf nicht vergessen, als die Anzerkirche gegründet wurde, übrigens nächstes Jahr 30 Jahre im September, hieß es erstmal Anzerkirche und dann im Untertitel Freie Evangelisch-Lutherische Gemeinde. Ja, wir sind ja aus dem Luthertum gekommen, was in Hamburg auch sehr stark ist oder zumindest stark war. Und von daher verbindet uns mit Martin Luther halt doch auch was von unserer DNA, mehr stärker noch als mit Calvin oder John Knox oder Zwingli oder Bucer oder wen auch immer man da nennen könnte. Da ist Luther auch, würde ich sagen, auch unter den Genannten. Das Schweizer mögen das anders sehen mit Calvin und so. Aber für uns ist Luther dann doch die Jahrtausendgestalt und Calvin halt in der Form für uns nicht. Ja? Und deswegen, denke ich, haben wir uns da sehr stark auch angelehnt. Ja?
Okay. Weitere Fragen, Wortmeldungen? Also ihr müsst euch auch keine Fragen ausdenken, wenn ihr keine habt, aber jetzt wäre halt die Gelegenheit, auch da ein bisschen ins Gespräch zu kommen, hier die nochmal zu löchern. Ja, bitte.
Mich würde interessieren, also wenn ich mir eure Vorträge anhöre, kann ich daraus sehr viel für mein persönliches Leben mitnehmen. Mich würde interessieren, was ihr euch wünscht für Gemeinde, was das für eine Veränderung mitbringt. Also diese vier Soli, was das in Gemeinde Veränderungen bringen kann, wie man das auch umsetzen kann in Gemeinde. Ich bin jetzt ja nicht mehr Ansgar, sondern BFP und frage mich, wie man das bei uns in der Gemeinde umsetzen kann. Weil das, was ich jetzt mitnehme, halt sehr für mich persönlich passt. Aber habt ihr da eine Konzeptidee, irgendwas, was ihr euch wünscht, dass das auch in euren Gemeinden umgesetzt werden kann?
Also da kommt noch was. Da kommt noch was heute Abend und morgen und gleich auch nochmal. Also vom Abendessen, ja. Und ich hoffe, dass das mehr in die Richtung geht, auch für die Gemeinden.
Wir hatten auch im Vorfeld so überlegt, auch schon von gestern Abend, dass wir erstmal genau das haben wollen, auffangen wollen, persönliche Erwartungen, weil Leute motiviert sind, hier erstmal zu kommen, um für sich was zu empfangen. Das ist ja auch heute in der Umsetzung immer wieder auch der Fokus gewesen. Aber wird heute Abend weitergehen, Reformation und Erweckung, und wann ist der nächste Schritt? Das wird noch total spannend werden.
So, jetzt haben wir das Ziel erreicht. Ich will trotzdem vielleicht einen kurzen Preview geben oder einen kurzen Gedanken. Kein Preview, ich bin gar nicht mehr dran, aber nachher. Ich weiß gar nicht, was die machen, aber wir haben ein bisschen was gehört bei Lionel oder auch bei Sabine, was Einzelne in Gang setzen können. Von daher ist das eigentlich in der Geschichte auch immer wieder Gott gebraucht. Einzelne oder auch kleine Gruppen, die irgendeine Wahrheit auch ergreifen und damit losgehen. Von daher würde ich das gar nicht so sehr getrennt sehen. Also wenn ich mir vorstelle, dass 20% in der Gemeinde in einer ganz neuen Weise aus dem Wort Gottes leben oder in einer ganz neuen Weise die Gnade nicht nur theoretisch irgendwie richtig finden, sondern daraus leben mit allen Konsequenzen, von denen wir gehört haben, und die anderen Punkte durch, wird das Gesicht der Gemeinde verändern. So bei 10% kann man anfangen oder so. Und dann kann man natürlich noch weiter fragen auf Gemeindeebene, und da kommen wir dann noch mehr dazu.
Es gibt dazu auch kein Patentrezept. Ja? Konrad Gille hat ja diesen schönen Satz geprägt: Erweckung fängt bei dir an. Ja, du kannst auch Erweckung nicht einfach einer Kirche oder einer Gemeinde überstülpen. Jetzt seid mal alle schön erweckt. Also das muss ja von innen kommen. Von daher denke ich, ist es logisch und auch zwingend logisch, dass wir bei uns anfangen und sagen, ich will den ersten Schritt machen. Also ich werde zum Beispiel heute Abend ein bisschen was zum Strom des Geistes sagen, wie wir da stärker auch reinsteigen können, persönlich. Aber das hat natürlich auch für eine Gemeinde. Mir geht es immer so, wenn ich hier in Wetzlar bin zum Beispiel, dass ich feststelle, ihr seid hier in Wetzlar, so das Cutting Edge, was das Charismatische betrifft. Das ist stärker als bei uns in Hamburg, ich muss es einfach mal so sagen. Ja? Und da sage ich mal, okay, da kann ich von lernen. Weil ihr schüttelt den Kopf nicht, nein, ihr nickt oder wie auch immer. Also ich fand es schon gut. Gestern Abend dachte ich, holla.
Sie wackeln
ja,
irgendwie.
Sie wackeln. Ja, wackelt, dackelt. Ja, also das ist schon spannend. Das ist schon spannend. So, da denke ich, ja. Und morgen wird es dann auch im Gottesdienst um die Frage gehen, was ist so eine Kultur des nächsten Schrittes zu entwickeln. Ich glaube, wenn man die Reformation runterbrechen will, dann war es eine konsequente Schrittabfolge. Ja, und das kann man Luther wirklich nicht nachsagen. Er war ein total konsequenter Typ. Ja, er ist das dann auch durchgegangen, egal ob irgendwer was gegen ihn hatte. Ich meine, allein schon außerhalb von Wittenberg sich hinzustellen und diese Bulle, ja, hallo, das war ein päpstliches Dokument. Der Papst stand über dem Kaiser, ja, so. Ja, diese Bulle zu verbrennen, öffentlich, alter Schwede, ja, das ist schon ziemlich cool. So, das muss man erstmal bringen.
So ein Rundgrill, ja? Von der
Tankstelle. Ich will jetzt nicht irgendwelche Parallelen aus der Fußballwelt nehmen, da würde man, aber das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht. So, und da denke ich mal, so, das war einmal, wie wäre es in unserer Zeit aufzustehen und diese Dinge ins Leben umzusetzen? Ich glaube, das kann ganze Gemeinden, das kann ganze Städte, ganze Landstriche verändern. Und ich glaube, diesen Spirit brauchen wir einfach. Aber der fängt nicht an, dass irgendwann mal der Kirchenleiter auch checkt, wie es geht, sondern der fängt mit jedem einzelnen Schaf an, das sagt, ich will mehr von Jesus. Ja? Ja, Schafe sagen mehr von Jesus, ja? Mehr von Jesus, ja, so. Und wenn das 10, 15 Schafe machen, 20, 50, ja, dann geht was in deiner Gemeinde, okay?
Gut.
Okay. Ist eigentlich schon von der Zeit? Okay, das war jetzt eure Chance. Vielen Dank euch. Vielen Dank euch für die Fragen. Das ist. Habt ihr noch Fragen an die Leute, aneinander? Okay, wir machen weiter.